Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Willkommen zu einer neuen Folge vom Telestammtisch, in der wir uns mal wieder fragen, brauchen wir wirklich noch einen gottverdammten DDR-Fluchtmythenfilm? Die Antwort ist natürlich eigentlich nein, aber wenn Charlie Hübner mitspielt, dann schauen wir trotzdem zu, weil der Mann selbst einer von uns ist. Er ist ein Mythos, der Bier trinkt, flucht und dabei brillant schauspielert. Aber apropos Mythos, ich sagte ja, wir fragen uns, obwohl dieser Mann, der fragt nicht einfach. Er analysiert blitzschnell. Mit einer Genauigkeit einer ostdeutschen Kaffeesatzleserin ist er am Start. Bei uns wird Kenny nicht gekillt. Bei uns heißt es regelmäßig, Kenny killt Kinokacke, kurz Kack. Nein, also ich meine natürlich, bei uns heißt es, Kenny killt katastrophale Kinokacke, kurz Kaka, Kaka. Also so viel Kaka hätte es zur damaligen Zeit richtig Probleme gegeben, weil Klopapier war rares Gut. Aber erstmal, Kenny, grüß dich und gleich die entscheidende Frage heute. Wie viel Klopapiervorrat ist heutzutage sinnvoll?
Das Intro war ich nicht vorbereitet. Ja, erstmal einen wunderschönen guten Tag hier aus dem Osten. Ich war grüße, lieber Sebo. Ich freue mich hier mit dir hier zu sein. Ein großartiges Intro. Ich würde sagen, das hat das beste Intro des Jahres verdient beim Telestammtisch, glaube ich. Ah, geil. Ja, tatsächlich. Also ich muss feststellen, also zur Corona-Pandemie habe ich es verpasst, Klopapier zu horten. Dann war alles alle. Ich musste tagelang echt unter die Dusche, ne? Also da war nichts mehr mit Klopapier. Also ich bin da echt ein bisschen
rückständig. Nee, das ist nicht zukunftsorientiert. Regelmäßig gehört, haben wir auch schon mal mitgekriegt. Ich war lange Zeit öfter in Spanien und all so ein Spaß. Und als Animateur oder Promoter und auch als Privatmensch, wo ich dann da gewohnt habe, ich sag mal, Klopapier ist nicht das Erste, was man so beim Einkaufen denkt. Neben Alkohol, Nahrung und sonstigem. Und ja, wenn da mal nichts da ist, Leute, jetzt ohne Spaß, A ist Dusche viel sauberer als alles andere. Und wenn die wirklich daneben ist, ich habe da teilweise gar kein Klopapier mehr gekauft, dann kam mal so, ja Sven, warum hast du denn kein Klopapier? Ich so, ja, das Dusche, Junge, zieh dich aus, dusch dich und ne, was soll's. Das ist in vielen Ländern auch das bevorzugte Ding, ne, dass dann eher natürlich auch gleich gereinigt wird. Ja, wir schweifen ab, das wird schon richtig scheiße.
Aber ich würde mich gerne mit dir über Toiletten unterhalten und über japanische Toiletten, die den Popo abwischen und abstrahlen. Das wäre ein cooles Thema, aber ich glaube, das
wir können ja mal gucken, ob wir nicht zum Beispiel bei den Movie Candles mal ein Special machen können über Toilettenfilme. Denn nach Ach du Scheiße vor ein paar Jahren, dieses deutsche Genrefilm, habe ich dieses Jahr in Stuttgart Flush gesehen. Das ist ein französischer Film, der ist in so einer, nicht jetzt Dixi-Klo oder sonst zum Sitzen, in so einer Hocktoilette, nenne ich es mal, wo im Boden halt einfach nur so ein Loch ist. Das ist also ungefähr die asoziale französische Schwester von Ach du Scheiße, weil der ist so richtig assi. Macht aber auch derbe Spaß. Aber es gibt genug Toilettenfilme.
Oder wir nehmen Szenen, wo Toiletten eine prägnante Rolle spielen. Zum Beispiel mit Ian McGregor. Ich weiß gerade nicht, wie er hieß hier, der schottische Film, wo es um Drogen ging, wo er dann in die Toilette reinsteigt. Ja, großartig. Zum Beispiel, das kann man dann nehmen. Gutes Thema, sehr schönes Thema. Scheiß Thema.
Psycho wäre mit am Start, ne? Die wichtigste Toilettenszene der Filmgeschichte. Aber komm, wir schweifen richtig ab. Pass auf.
Du meinst, wir scheißen
ab. Wir scheißen jetzt richtig ab. Es geht ja hier um einen richtig politisch aufgeladenen Film, würde ich es dann mal nennen.
Ja.
Und die Frage kommt ja auch da später noch, warum. Weil heute geht's um den neuesten, leider aber auch letzten Streich von Goodbye Lenin-Regisseur Wolfgang Becker. Der ist auch nach den Dreharbeiten leider verstorben. Da muss ich jetzt irgendwie Charlie Hübner als so ein erfolgloser Bibliothekar Michael Hartung das Leben schlagen. Wer das dann selber sehen will, nachdem wir euch gleich erzählen, warum wir das jetzt gut oder scheiße finden, um beim Thema Toilettengang zu bleiben, der muss sich dann am 11.12. ins Kino begeben. Und kann sich den Film mal selber angucken. Aber Kenny, was hat denn jetzt ein Videothekenbesitzer mit 30 Jahren Mauerfall zu tun und who the fuck ist Paula?
Okay, also in Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße, denn genauso heißt dieser tolle Streifen, geht es um Folgendes. Der gute Michael Hartung, den du gerade schon erwähnt hast, gespielt von Charlie Hübner, ist Besitzer einer hoffnungslos überschuldeten Videothek in Berlin. Und wie gesagt, das spielt im Jahr 2019. Wer da noch Videotheken hat, der hat da keine gute Zeit. Ich meine nur Netflix, Amazon Prime und sowas, die haben dir da ein bisschen die Arbeit weggenommen. Und zum 30. Jahrestag des Mauerfalls, was ja 1989 und so war, recherchiert der ehrgeizige Journalist Alexander Landmann, gespielt von Leon Ulrich, für eine Sonderausgabe der Zeitung Fakt, die so ein bisschen angelehnt ist an den Spiegel. Dabei stößt er auf eine Geschichte, in der ein Zug beim Bahnhof Friedrichstraße in den Westen umgeleitet wurde und so 127 DDR-Bürger in den Westen, in Anführungsstrichen, geflüchtet sind. Derjenige, der dafür verantwortlich sein soll, ist unser Videothekenbesitzer Michael Hartung. Dieser bestätigt die Geschichte, was dann anschließend ziemlich große Wellen schlägt in den deutschen Medien und unser Protagonist wurde dann dadurch ganz schön ins Rampenlicht gestellt. Da geht es dann quasi auch um Talkshow-Besuche, da kriegt Werbedeals und soll einen Redebeitrag im Deutschen Bundestag halten zur Jubiläumsfeier des 30. Tages des Mauerfalls. Nur stellt sich halt leider heraus, dass die Geschichte, die der gute Michael Hartung da erzählt, nicht ganz so 100% wahr ist.
Wo würdest du den denn einordnen in den Film? Weil da hatte ich jetzt beim Ende jetzt meine Probleme. Ist es eher eine Tragikomödie? Ich habe Thriller schon öfter gelesen, wo ich halt gar nicht so richtig mitgehe. Ich kann es leicht ein bisschen verstehen, aber sehe ich nicht. Oder ist es ein Drama?
Ich würde sogar als Rom-Com, weil das ist, du hast eine Romanze drin, du hast definitiv ein Comedy-Element, der auch zu seicht ist tatsächlich. Da kann ich gleich schon mal raushauen, dass der Humorfaktor leider nicht so geil ist, wie ich es mir irgendwie erhofft habe. Da nimmt das hier doch ein bisschen zu ernst. Aber ich würde sagen, eine politisch angehauchte Rom-Com.
Würde ich mitgehen. Also würde ich ganz klar mitgehen. Oder?
Also Thriller auf jeden Fall nicht, dafür ist er nicht zu spannend und nicht so aufgezogen. Also,
Du hast ja nur diese Parts, wo sie dann in Klammern ermitteln, aber das ist ja auch komödiantisch andauernd aufgeladen. Wenn sich Leute da einen reinballern und dann ihre Stasi-Geschichten so dann irgendwie auspacken und von Leuten, die sie beobachten haben. Fangen wir mal ganz vorne an bei dem Cast. Sag mal, Charlie Hübner ist ja schon nah, mit dem kennt man auf jeden Fall. Und ich bin bei Charlie Hübner ganz ehrlich, ich sehe den eigentlich ganz gerne. Ich finde den knuddelig, ich finde den unterhaltsam und eigentlich hat der Film dann immer schon mal ein bisschen bei mir gewonnen, weil ich sage, okay, den gucke ich gerne zu. Das ist so dieses Ryan Reynolds-Prinzip. Ne? Ich gucke den gerne zu. Was er erstmal macht, hat er trotzdem erstmal einen Bonus. Gehen wir zu anderen Leuten. Wie ist so deine Beziehung zu Charlie Hübner?
Ich werde jetzt das sagen, was ich auch schon vor kurzem bei der Besprechung zum Film Miroirs Nummer 5 quasi gesagt habe. Ich bin kein Fan des deutschen Kinos, des deutschen Films. Ich gucke sehr wenig deutsche Produktionen. Ich bin halt eher der Hollywood-Gänger, von daher, ich bin wirklich der Falsche, den du fragen kannst. Wenn du zu mir sagst, Charlie Hübner, ja, ich habe den Film gesehen, der hat eine tolle Arbeit abgeleistet, hat eine sehr sympathische Rolle gespielt, aber ich habe den doch bestimmt schon mal irgendwo in irgendwelchen anderen deutschen Produktionen gesehen. Ich meine, wenn du dir die Vita von all den Leuten anguckst, die hier mitgemacht haben, ist so 75% steht irgendwo Tator oder Soko Köln oder irgendwas anderes drin. Ich bin jetzt kein großer Fan von Charlie Hübner, aber dafür ist er in meiner Filmwelt, die ich so gucke, einfach nicht relevant genug. Aber das ist halt nur, weil ich halt einfach eine andere Form von Kino gucke. Das heißt, ich bin einfach nur der falsche Ansprechpartner. Vielleicht hast du ja mehr Ahnung davon und kannst da was dazu sagen.
Einige Filme geguckt. Ich habe ja dieses Jahr so ein paar deutsche Filme nachgeholt. Gerade die ganzen schlechten Kinderkomödien. Und da spielt eigentlich immer irgendwer mit.
Mädchen, Mädchen?
Mädchen, Mädchen war auch dabei, ja. Kann man übrigens beim Telestammtisch anhören, über Mädchen, Mädchen, Hot Girl Summer. Es war, ich sag mal, zwei weiße Männer sprechen über junge Mädels. Es ist nur leicht ausgeartet. Er ist noch online, das sagt schon viel aus. Aber hier zum Beispiel sind ja auch Leute dabei, da kennt man sie, weil sie überall mitmachen. Jürgen Vogel spielt einen kleinen Werbefilmregisseur, ne, hat seinen kleinen Cameo. Daniel Brühl spielt eigentlich ja auch so ein bisschen sich selber. So spielt so ein Schauspieler, der dann den Micha Hartung spielen soll in der Serie. Fand ich eigentlich ganz charmant, aber nimmt halt auch nur so einen ganz kleinen Part irgendwie da wieder mit ein. Aber das sind auch Leute, die sehe ich halt gerne. Aber wer mich überrascht hat, jetzt mal ohne Spaß, weil ich finde, das ist halt wirklich für uns aus Deutschland, das ist einfach eine mit der Besten, die wir haben, weil sie natürlich sich auch in Hollywood bewegt, ist Leonie Benesch. Die macht ja da auch Hollywood-Filme überwiegend. Sie hat ja auch in September 5 mitgespielt und in noch andere Produktionen. Und die sehe ich immer gerne. Ich hätte mich halt nur gewundert, sie hat eine sehr normale Rolle. Sie spielt ja die Tochter von ihm. Und da habe ich gedacht, ey, die Frau kann halt wirklich was. Er hätte dir der Rolle wenigstens mal ein bisschen mehr noch gegeben, dass sie noch mehr zeigen kann. Nee, dann steht sie da und macht einfach mit den Blumen und ist irgendwie so die dinkeldörte Mutter, soll sie vielleicht so ein bisschen darstellen, die aber auch ihren Vater liebt und für ihn dann doch was machen würde, aber irgendwie auch immer so ein bisschen abschätzig zu ihm Kuba guckt, weil sie seinen Lebensstil, den er wohl hat, nicht so mag. Ja, fand ich ein bisschen schade. Aber sonst, wie du sagst, ist es einfach Hu des deutschen Schauspiels, auch wirklich gute und gestandene Darsteller. In dem Level macht der Film nicht so viel verkehrt. Oder ist dir da einer negativ aufgefallen, wo du sagst, ey, die Figur, die war jetzt, sag mal, nicht nur Stereotyp, die war, wir bleiben dabei, die war richtig kacke.
Nee, überhaupt nicht. Diese Kacke war ja echt überhaupt nicht schauspielmäßig. Durch die Bank weg, großartig, wenn nicht, oder gut, wenn nicht sogar stellenweise richtig großartig. Wenn ich hervorheben will, das ist einmal Thorsten Merten, auch Tatortermittler vom Tatort Weimar. Der spielt den Harald Wischnewski, das ist quasi ein DDR-Bürgerrechtskämpfer, sage ich jetzt mal. Der hat, wir wissen damals auch hier, wir sind das Volk, die Demos mitorganisiert und irgendwie sowas. Also quasi ein Widerständler der DDR spielt er. Großartig gespielt, großartige Rolle. Und wer richtig geil war, das war auch Peter Kurt, der spielt den ehemaligen Stasi-Offizier, der da quasi diese Aufziehung macht. So, die beiden treffen ja da quasi aufeinander in dem Haus. Das ist einer der großartigsten Szenen im ganzen Film, finde ich. Und die beiden, finde ich, sind besonders sind mir aufgefallen. Und auch Claudia Eisinger, die diese Politikerin spielt, die das Ganze da ein bisschen organisiert in diesen Bundestagsrede. Und die war auch so richtig, denkst du, oh mein Gott, die mag ich überhaupt nicht. Und du musst ein guter Schauspieler sein, wenn du es schaffst, dass die Leute dich hassen. Das können nämlich nur die guten Schauspieler. Und das hat sie großartig gemacht. Und die hat durch die Bank weg gute Arbeit. Bei Leonie Benesch, ich meine, was bei mir noch steht hier, ist, die hat bei der Verfilmung von Der Schwarm mitgemacht, die jetzt nicht ganz so gut war. Aber das wäre zumindest mal was die Leute vielleicht kennen, wenn nicht jeder guckt jetzt vielleicht alles von ihr. Die hat halt eine zu kleine Rolle, als sagen zu können, dass die halt raussticht. Ja. Ne? Die hat gar nicht die Chance, irgendwie groß zu wirken. Wobei, zum Ende gibt's eine schöne Szene, wo sie mit ihrem Vater quasi noch so eine Art aufklärendes Gespräch macht. Und das ist wichtig für den Film, für den Plot, sage ich immer, der aufgelöst wird. Und das war großartig gespielt. Und von daher war sie super besetzt. Also, wenn du da eine schlechte Schauspielerin hingesetzt hättest, oder allgemein zwei schlechte Schauspieler, hätte diese Chemie und diese Emotionalität, die da quasi aufgedeckt wird, gar nicht funktioniert. Von daher, Schauspielerisch wirklich großartig, aber auch alle, die ja mitspielen, die haben eine riesengroße Vita an deutschen Produktionen. Natürlich, fast immer steht irgendwo Tatort oder Soko Köln oder sonst irgendwas drin. Wenn nicht, dann sind es irgendwie anderen Filmproduktionen, die man vielleicht kennt oder nicht kennt. Das sind alles erfahrene Leute und das merkst du auch.
Ja, definitiv.
Inwieweit zum Beispiel glaubst du denn jetzt, ist so ein Geschichtsmythos überhaupt formbar? Halt jetzt sei es durch die Journalisten, durch irgendwelche Lügen, die eingestrahlt werden. Also ich merke, wir gehen leider in die Verschwörungstheorien gerade rein. Aber wie weit glaubst du, ist sowas denn auch, gerade auch im Nachhinein dann so formbar? Gerade dann durch so einen Artikel.
Meinst du jetzt auf die reale Welt bezogen?
Ja, ob das überhaupt funktionieren würde, wie es in einem Film halt funktioniert.
Ich glaube schon, dass das funktioniert. Es gibt bestimmt irgendwelche Sachen, die quasi heute so gelehrt wären, weil das irgendwo so aufgeschrieben war. Und in Wirklichkeit war es dann sicherlich doch ein bisschen anders, weil dieses berühmte Zitat, das klingt zwar blöd, wenn das ein Ossi sagt, aber die Geschichte wird immer von den Gewinnern geschrieben. Interessanter finde ich es dann aber dann, wenn im Nachhinein irgendwelche Sachen aufgedeckt werden, die dann halt so ein bisschen die Siegerseiten so ein bisschen schlechter darstellen, als sie es wollen. Und das kommt oft ans Licht, ne? Ich meine, es gibt viele Sachen, die quasi am Ende anders rausgekommen sind, als es in Wahrheit war. Nur oft passiert das immer erst viel, 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 viel später, wenn es dann quasi schon zu spät ist, als dass es noch irgendwie relevant ist. Von daher bin ich mir schon sicher, dass Politik und in gewissen Kreisen oder Thema Spionage und Abhören und Kalter Krieg und sowas, da gab es ja auch viele solche Geschichten, dass da einiges gemacht wird und auch die Medien benutzt werden, um Sachen anders darzustellen. Aber ich glaube auch, dass es immer in der echten Welt dann immer noch ein bisschen langweiliger ist, als es vielleicht ein Kinofilm dargestellt wird. Also möglich ist das sicherlich schon. Inwieweit wir das alles dann erfahren, ist natürlich eine andere Sache. Aber trotzdem möchte man nicht unterschätzen, wie stark Medien die Meinung von Menschen beeinflussen können. Ne?
Auf jeden Fall. Mir, wo du es gerade auch gesagt hast, mir ist da immer sofort eingefallen, obwohl es gar nicht, ja, politisch ist es sowas dann auch immer klar, wenn das was rauskommt. Ganz klar, früher unsere WM, die wir in Deutschland hatten, mit Beckenbauer. Wo dann später rausgekommen ist, klar, wir haben auch bezahlt. Was eigentlich bei der FIFA jedem klar sein muss, umsonst kriegst du da gar nichts.
Ja gut, Korruption gibt es ja wirklich in vielen Kreisen. Gab es jetzt hier bei Sportveranstaltungen, da gibt es ja gerade durch den nächsten Eklat quasi, wo es um Sportwetten ging. Ne, Thema hier Tipico, ja. Sportwetten und was weiß ich, da gab es auch ganz viele Geschichten, gerade beim Fußball, wo man sich zum Nachhinein denkt, so ja gut, klar. Da gibt es schon irgendwie Sinn, genauso wie die ganzen Doping-Affären beim Radrennen, wo alle gesagt haben, ja, ich habe niemals gedopt und dann 20, 30 Jahre später können dann plötzlich die Radrennfahrer und sagen, ah übrigens, ich habe doch gedopt und wir alle dann so, ach was, wirklich? Ja, so. Ja, ich meine, gut, solche Sachen kommen dann oft im Nachhinein raus. Schön wäre es natürlich, wenn man die ganze Wahrheit immer wüsste, während das gerade passiert und nicht erst 30 Jahre später. Und das ist die Schwierigkeit, glaube
ich. Ja, da lohnt es dann auch immer nicht mehr. Warum aber zum Beispiel, da sind wir ja, wie hast du vorhin gesagt, einer aus Ost, einer aus West, eigentlich die Richtigen. Aber warum ist eigentlich so ein 30. Jahrestag des Mauerfalls so ein, in Klammern, sensibles Datum für gerade auch immer so deutsche Geschichten im Film?
Tatsächlich, also ich persönlich werde kein großer Fan der deutschen Filmproduktion. Die einzigen Momente, wo wirklich deutsche Filmproduktionen herausstechen, ist immer dann, wenn es geschichtlich, politisch relevant ist. Da muss ich bloß sagen, Das Boot, Der Untergang, Goodbye Lenin, ja, von dem gleichen Macher. Und noch viele andere. Oder zum Beispiel hier Das Leben der Anderen, was ja auch quasi Thema Stasi und Abhörgeschichte war, ne? Und das sind Filme, die sind großartig produziert, die kriegen Preise weltweit und das funktioniert dann immer. Wenn es dann immer die anderen Quatschgeschichten sind von irgendwelchen Zeitungsleuten, die irgendwelche tollen Zeitungen kreieren oder irgendwelche total woken Clubs eröffnen oder was weiß ich, so total irrelevante Geschichten, wie auch bei Miroirs Nummer 5 zum Beispiel, wo so Geschichten, die einfach nicht so wirklich richtig Gewicht haben. Aber wenn es da wirklich mal geschichtliche Sachen sind, die wir quasi als deutsche Kultur miterlebt haben und auch mit, sag mal, ja, also nicht jetzt wir, aber halt die deutschen Bevölkerung, egal ob es DDR-Bevölkerung war, BRD oder davor die Nazi-Zeit, hat ja quasi alles dazu geführt, was dann passiert ist. Ne? Und wenn dann natürlich dann diese eigene Kultur sich kritisch mit dieser Zeit auch beschäftigt, kommt ja auch was Gutes dabei raus. Oder was zum Beispiel auch, ich finde mega geil hier Ballon von Michael Bulli-Herbig. Mhm. Finde ich ein großartiger Film über die DDR-Flucht. Und ich finde die super gemacht. Von daher, wenn du wichtige Sachen hast, die erzählt werden müssen, sollten sie auch erzählt werden. Ne? Und da sind wir halt scheinbar doch ganz gut, wenn es um historische Sachen ging.
Ja, da haben wir immer den richtigen Riecher und dann auch den Mut, das meistens so abzubilden, wie es auch war. Also wir waren meistens nie die Guten. Und
irgendwie, nee, ja, ne?
Und dafür kriegen wir dann auch manchmal sogar Oscars. Also dann ist auch okay. Das nennt man auch in unserem Berufsjargon auch Scheiße Gold machen.
Und dann nehmen wir einen Österreicher, lassen ihn einen Deutschen spielen, da kriegt er zweimal Oscars dafür.
Aber hast du, jetzt mal ein bisschen klugscheißern, der war ja Deutscher die ganze Zeit. Österreich lebt ja die ganze Zeit, aber irgendwie hat er deutschen Pass die ganze Zeit gehabt und hat sich wohl nach diesem Oscar-Gewinn, hat er sich dann wieder, glaube ich, jetzt hat er, glaube ich, nur noch den österreichischen Pass. Ich weiß nicht, ob er beide haben kann. Ich glaube, aber jetzt hat er auf jeden Fall den österreichischen wieder. Weil der hatte eine Zeit lang, hat er halt den deutschen gehabt, weil ich auch immer dachte, er ist ja nur Österreicher. Nee, aber der hat, glaube ich, deutschen Pass ganz lange gehabt. Zumindest beim ersten Oscar-Gewinn müsste das noch gewesen sein.
Ja, da geht es irgendwie darum, dass seine Eltern irgendwie aus verschiedenen Ländern kamen. Zu irgendeiner Zeit, wo er geboren wurde, gab es irgendwelche Regelungen, dass da gewisse Staatsbürgerschaften nicht anerkannt waren oder das geht ein bisschen kompliziert. Also wir reden von Christoph Waltz,
wenn
du das nicht gerade begriffen hast. ja, da gab es irgendwas. Habe ich mal den Wikipedia-Artikel gelesen dazu, aber dachte mir so, okay, das ist irgendwie nicht wichtig, was du für eine scheiß Staatsbürgerschaft hast. Zumal ob es deutsch oder österreichisch ist, ist sowieso auf deutscher EU-Ebene oder nee, auf EU-Ebene mal allgemein sowieso nicht wichtig. Ob jetzt oder genauso, wenn du Spanien lebst, wie du oder gelebt hast, ist es einfach egal, ob du da als Deutscher in Spanien lebst. Weil auf EU-Ebene ist das alles irgendwie nicht wirklich wichtig und relevant.
Wir haben ja schon angesprochen, ist ja eine Rom-Com. Ne? Wir haben ja Paula. Wie dolle wird zum Beispiel jetzt gerade diese Beziehung von ihr belastet durch die ja, Heldengeschichte? Also erstmal, dass sie halt wahr ist, ist ja das schon mal der erste Grund, dass sie sich, glaube ich, verliebt. Oder ist das ein Grund? Vielleicht auch braucht sie den gar nicht. Und wie beeinflusst das dann noch, als sie erfährt, ja, so ganz viel Wahrheit steckt da jetzt aber auch nicht hinter. Weil ich fand dann schon, war sie ein bisschen unfair ihm gegenüber, so wie der Film es ausspielt.
Ja gut, du brauchst halt einen Plot, um so eine Romanze irgendwie ein bisschen Drama zu geben. Ne? Du brauchst halt eine Anfangszeit, wo sich eine Romanze aufbaut, dann brauchst du irgendwas, was die Romanze zerstört und dann brauchst du wieder irgendwas, was die Romanze wieder rettet. Sonst funktioniert es im Film nicht, das ist halt Regiebuch. Apropos wahre Geschichte, also wir hat diese ganze Geschichte hier vom Held vom Bahnhof Friedrichstraße basiert ja auf einem Buch von dem Schriftsteller, wo habe ich jetzt die Notiz, Maxim Leo. Das Buch ist von 2022 und die ganze Geschichte dahinter ist eine fiktive Geschichte. Also das ist in Wirklichkeit überhaupt nicht passiert. Ja, also alles, was da jetzt in diesem Film oder in dem Buch passiert, das ist eine rein fiktive Geschichte, um einfach einen gewissen Plot voranzubringen und vielleicht ein paar gewisse Fragen zu stellen. Also das ist in Wirklichkeit nicht passiert. Zurück zum Thema von der Leonie. Also das ist halt so dieses typische Ding, so das kleine, unschuldige Mädchen, also das sind, ich meine, die sind im gleichen Alter, verliebt sich in ihren großen Helden, der ihr quasi das Leben gerettet hat oder das Leben verbessert hat, verschönert hat. Sie saß ja in diesem Zug, der dann quasi nach Westdeutschland gefahren ist. Und dadurch hat sich quasi ihr Leben ins Gute entwickelt und dann treffen sie durch diese mediale Aufbauschung dieser ganzen Geschichte, treffen sie dann aufeinander. Funkt es halt zwischen den beiden und es kommt zu einer gewissen Beziehung, aber dann irgendwann kommt ja da quasi raus, dass das Ganze alles nicht so wahr ist und plötzlich ist sie total enttäuscht. Ich meine, klar, ist verständlich, wenn du hast dann einen Menschen und du machst dir ja ein Bild von dem Menschen anhand der Dinge, die er tut und macht und sagt. Und wenn aber dann in Wirklichkeit rauschte, dass quasi das alles, was er gesagt hat, eigentlich eine Lüge war und du dich in falsche Charakterzüge verliebt hast, ja natürlich als Frau auf emotionaler Ebene ist das natürlich irgendwo nicht toll, auch auf männlicher Sicht. Also wenn ich jetzt ein Mädchen kennenlerne, wo ich sagen würde, oh, die ist total toll, die kann dieses und jenes und nachher stellt sich raus, das war alles nur Fake, hat die überhaupt nicht gemacht und nie. Und die aber sich damit aufblusert, jetzt habe ich alles gemacht, ich bin total toll. und dann irgendwann die Auflösung kommt, natürlich bist du dann enttäuscht. Ob du dann deswegen eine Beziehung beendest, liegt dann daran, ob du dann auch mit dem anderen Menschen klarkommst. Hier, ob das nun da so Fall war oder nicht, wir wollen nicht zu viel spoilern, ist natürlich eine andere Geschichte. Findest du so krass, was sie gemacht hat, dass sie sagt, nee, ich will nicht?
Die Sache ist, er ist ja irgendwie die ganze Zeit, sagen wir mal, ja, er wird dargestellt als so typischer Verlierer-Typ im Film, ne? Er hängt lieber in seinem Schlogger-Schlafanzug da so schön reingeschlubert in der Ecke und dann noch so Whisky-Cola auf dem Bauch vorm Fernseher und guckt sich hier 4 Stunden Trauma an, anstatt dass er sich jetzt um so die politische Geschehen um ihn herum kümmert. So wird er halt dargestellt. Dann wird er ja eher auch da reingezwängt, ne, durch natürlich, was immer dann ist, so Geldnot, und der Journalist ist jetzt auch nicht gerade der, der sich komplett zurückhält, sondern auch ein bisschen Druck macht, so, ja, das sind die Fragen, und er legt ihm das ja sozusagen vor, bietet ihm ja auch Geld an dafür. Und dann, wir sehen ja, glaube ich, das ganze Ding nicht. Das wird ja nicht gezeigt. Nur das Ergebnis dann. Vielleicht sagt er auch einfach nur und jetzt nicht aktiv, ja klar, das war so und so, weil ich glaube, der Journalist ist schon die treibende Kraft hinter dieser ganzen Story, wie sie aufgebauscht wird, weil er sich natürlich auch was davon verspricht, ne, für den Verlag, dass er da wieder große Titelseiten und so kriegt. Ich glaube schon, dass eigentlich der von Hübner gespielte Typ, dass er so ein bisschen, ja doch, das Bauernopfer ist, dass er am Ende natürlich ein bisschen davon profitiert. Aber du hast ja immer wieder Szenen oder Momente, wo du merkst, also eigentlich will er jetzt da raus aus dem ganzen Ding, aber es ist einfach, ja, verselbstständig, es ist zu groß geworden. Sie kommt irgendwann auch mit rein, heroisiert ihn ja total, weil sie denkt, das ist ja ein großer Held. Es wird ja auch aufgelöst, was da dann wirklich passiert ist und wie und warum. Und dann im Endeffekt ändert sich ja für mich persönlich, wo ich das dann weiß, ja nichts, weil es ist ja das Ergebnis, das bleibt ja das Gleiche. Die Leute konnten dadurch dann fliehen und waren dann frei. Und eigentlich ist das Ergebnis ja trotzdem noch positiv. Und sie hat ihn ja so hochstilisiert. Und eigentlich müsste sie ja selber erstmal kurz auf sich sauer sein, was sie wahrscheinlich dann später auch war. Und denken so, warum mache ich den jetzt zu so einem Riesenhelden? Eigentlich ist er nur guter, netter Typ, dass er ja auch ganz halt so zu ihr ist, dafür, finde ich, sollte man einen Menschen erleben. Und dann, da habe ich das nicht verstanden, dass sie dann so auch körperlich aus der Haut fährt. Da dachte ich so, ja klar, bist du enttäuscht, aber fand ich in der Situation von ihr halt dann so unpassend, weil er ja auch immer Ansätze gesucht hat, auch gerade mit ihr dann zu reden, aber halt nie zu Potte kam, weil er halt, ich sag mal, jetzt auch in den Punkten nicht der Smarteste war, wo er dann sagt, jetzt hau ich es auf den Tisch, dann habe ich es hinter mir. Ich glaube, da wäre schneller von sich aus so gekommen, wäre auch, wäre das nicht so ein filmisches, großes Ding gewesen, was wir natürlich für einen Film brauchen, ne? Aber ich hätte ihm eher verziehen, ohne ihm eine zu knallen, so.
Ich verzeihe dir auch, Zero. Also ich knall dir auch keine. Ja, also tatsächlich, ich glaube wahrscheinlich im echten Leben hätte er, wahrscheinlich wäre schon früher damit rausgerückt, ne, dass irgendwie pflegeleichter oder weicher und einfühlsamer quasi rübergebracht als so wie im Film. Aber im Film brauchen wir natürlich den Plot, wir brauchen das Drama, wir brauchen einen harten Cut oder sonst irgendwie was die Handlung verändert. Und das haben wir hier damit bekommen und das ist Zweckmittel und damit ist das halt so. Ich glaube, du solltest das nicht zu tief hinterfragen. Zumal ja noch viele andere Sachen in dem Film quasi noch passieren, nicht wahr?
Ja, wir haben ja dann, du hast es vorhin schon erwähnt, die wunderschöne Geschichte zwischen unserem Ex-Stasi-Mitarbeiter und halt der kompletten Gegenseite. Die laufen so, ja, miteinander, aber auch parallel eigentlich. Ja. Weil er muss ja noch ermitteln und eigentlich ist halt der Wischniewski derjenige, der immer bei den Mauerfall-Dingern zu dem Tag darf er immer seine Rede halten. Und ja, ich sag mal, unser Bundespräsident ist da auch schon ein bisschen genervt von, weil es ist alles so trocken und so öde. Und jetzt haben wir den Micha Hartung. Das ist doch so ein kerniger Typ. Das ist ein echter Mann von der Straße, ne? Der sagt, was er denkt. Oder er sagt einfach mal nicht, was er denkt, aber es sieht so aus. Der soll das ja jetzt machen. Und der Wischniewski erfährt das und denkt sich, hä, warum, wieso jetzt? Und merkt auch schnell, er mag halt den Hartung. Warum auch immer erstmal so nicht. Ermittelt dann für sich selber. Er trifft auf Fritz Teubner. Das sind den geilsten. Also ich finde, diesen Nebenplot finde ich neben den Leuten da von dem Kiosk nebenan, mit diesem Kolorit von denen, das finde ich auch so ganz nett und nice, finde ich so die besten kleinen Szenen mit. Also wo ich dann so sitze und denke, ja, also das ist schon geil. Die einen sind halt ein bisschen überfordert und auch der Kollege vom Kiosk, der gleich nachdem er es gelesen hat, jedem erzählt, ja klar, der Micha hat mir da schon erzählt, dass er da der große Held ist und so und einen auf dick macht. Die eine, die hoffnungslos irgendwie immer noch in Micha verliebt ist, und das sind so ganz kleine Geschichten. Dann hast du halt die Geschichte, eigentlich die Wischniewski-Geschichte, nenne ich es jetzt mal. die halt auch super interessant ist, wo ich halt gerne mehr Szenen gehabt hätte noch. Auch wie er mit seiner Frau dann so sitzt und auch eigentlich immer nur einen draufkriegt anfangs. Mit seinem Bart muss doch mal wieder, ne, geschnitten werden und so. Er sieht aber halt auch schon ein bisschen aus, ne, als ob er...
Ja, ja, richtig zulottert.
Mein Gott. Wie habt ihr so die Nebenfiguren gefallen, also in dem Zusammenspiel von ihren Plots?
Tatsächlich, wie ich schon gesagt habe, also die stechen wirklich heraus. Die beiden, also hier Harald Wischnewski gespielt von Thorsten Merten und Peter Kurt, der den Fritz Teubner, den Stasi-Offizier, spielt. Das sind großartige Nebenspiele, die ja aber doch relativ viel Platz in diesem Film einnehmen. Deswegen geht der auch relativ lang. Da geht ja 1 Stunde 53, also fast 2 Stunden, was schon wirklich relativ happig ist. Durch diese ganzen Nebengeschichten füllt sich dieser Film halt. Das heißt, das sind wirklich eigentlich, auch wenn es Nebengeschichten sind, wie schon gesagt, sind die relativ lang und ausgiebig, ne, erzählt. Und gerade diese ganze Stasi-Geschichte, wenn das dann plötzlich rauskommt, wie das denn alles wirklich war. Übrigens gibt es dann auch noch Rückblenden quasi in die Vergangenheit, wo dann quasi auch so ein bisschen noch ein bisschen CGI benutzt wird und bla. Und dann noch ein paar junge Schauspieler genommen werden als Cast, wie das so früher zu DDR-Zeiten war und so. Und da macht man sich schon Mühe, so ein quasi so ein Konstrukt der Geschichte aufzubauen. Und ich fand das großartig. Ich glaube, also du hast den Hauptprotagonisten, den Charlie Hübner gespielt hat, der eine sehr sympathische Rolle spielt. Und dann hast du noch die ganzen vielen anderen kleinen, das heißt klein, das sind auch großartige Schauspieler, die eigentlich relativ große Rollen spielen. Und die füllen das Ganze so cool aus. Und dann hast du noch wieder die kleinen Cameos von Jürgen Vogel und Daniel Brühl, die noch drinnen stecken. Übrigens, Fun Fact, unser Regisseur Wolfgang Becker, ja, Ruhe, er in Frieden, er ist wirklich kurz nach den Dreharbeiten da gestorben, leider Gottes. Und der ist im Film auch zu sehen. Und zwar spielt er das Observierungsteam mit, die quasi Charlie Hübner ausspionieren. Die dann quasi im Auto sitzen, gegenüber von seinem Laden und quasi mit einem Fernglas in den Laden reingucken und dann versuchen irgendwie ganz schlecht Lippen zu lesen. Was mega nach hinten losgeht, weil die nur Quatsch übersetzen, was eigentlich für den größten Lacher im Kino gesorgt hat. Also da haben wirklich die Leute am meisten gelacht. Das heißt, das war echt eine gute, witzige Stelle. Und du hast viele so kleine Sachen, aber auch große Sachen und die machen das Ganze zu einem großen, tollen, lustigen Potpourri, muss ich sagen. Also das hat echt gut funktioniert. Ob Nebendarsteller oder Hauptdarsteller, hat alles super funktioniert.
Bevor wir ganz abtauchen ins Fazit, hast du noch was vom Film, was du auf jeden Fall nochmal nach oben spülen möchtest?
Ich gucke gerade meine Notizen durch. Ich habe noch eine Sache, die ich gerne, ein Zitat von der Leipziger Volkszeitung, von der LVZ. Erst vor wenigen Wochen, also das ist quasi noch kurz nach den Dreharbeiten, die waren ja 2024 schon fertig. Das heißt, letztes Jahr ungefähr jetzt die Zeit. Erst vor wenigen Wochen, Mitte November, war Becker noch in Leipzig. An verschiedenen Orten in der Messestadt wurden Szenen für die Romanverfilmung Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße gedreht. Das heißt, das Ding wurde nicht bloß in Berlin gedreht, sondern scheinbar auch in Leipzig, bei der er Regie führte. Auch im Gebäude der Leipziger Volkszeitung wurde gefilmt. Ich vermute mal, dass dann quasi die Büroaufnahmen von dieser Fakt-Spiegel-Redaktion, dass da wahrscheinlich die Büros von der Leipziger Volkszeitung benutzt wurden. Das fand ich auch ganz cool, das zu lesen. Ja, ansonsten die Sets. Ich fand das alles ja sehr gut gemacht. Ich meine, gut, der Film spielt jetzt nicht großartig viel in der DDR. Das heißt, du musst jetzt auch nicht extrem viel Sets schaffen, wo alles irgendwie mit DDR-Möbeln steht, wie zum Beispiel bei Ballon. Ne, von Michael Budi-Herbig, da war ja richtig krass recherchiert worden, dass das alles wirklich so aussieht wie damals, was auch gut funktioniert hat. War jetzt hier nicht der Fall, das spielt ja quasi 2019, das ist jetzt noch nicht so lange her.
Die Videothek, die war nett, also die war aber schön, die hatte so ein paar kleine Easter Eggs, immer nur so ein paar filmische Sachen. Das ist ja natürlich für Leute in so einer Filmbubble, ne, die ja richtig auf Filme abnörden, da kann man immer was rausziehen, auch aus seinen T-Shirts, die er manchmal anhat. Ja, das sind aber nur so Kleinigkeiten, die jetzt, ne, die machen das Ding jetzt nicht noch runder, wie den Charlie. Aber die machen das schon ganz nett.
Ansonsten habe ich jetzt hier auf meiner Liste nichts mehr groß stehen, was ich gerne sagen möchte. Der Rest kommt da quasi beim Fazit, würde ich sagen.
Dann lass uns doch, wie es so schön heißt, einfach mal wie ein Toilettentieftaucher ins Fazit reinspringen.
Oh, dieser Running Gag, geht durch wie scheiße, ist herrlich. Ja, also der Held von Bahnhof Friedrichstraße ist für mich eine doch positive deutsche Produktion. Also wenn du den im Kino guckst, dann gehst du nicht raus und denkst du so, ach so eine Scheiße, das war das Geld nicht wert. Sondern du hast hier wirklich eine interessante Geschichte. Ich freue mich immer, wenn irgendwie das Thema DDR ein bisschen aufgespielt wird, weil ich glaube, da sind noch einige Sachen, die noch nicht erzählt wurden. Oder ich finde es nämlich schade, dass in der heutigen Zeit noch nicht alle so wirklich was über die DDR-Geschichte wissen und über die Trennung von Deutschland und die Wiedervereinigung, dass da auch einiges nicht gut gelaufen ist. Von daher muss ich das dem Film positiv anrechnen. Allerdings, wie ich sag dabei, das ist kein politischer Film in der Hinsicht, weil das alles auf einer fiktiven Geschichte ist. Also wenn das jetzt eine wahre Begebenheit wäre, wo man sagen müsste, okay, da geht es wirklich um geschichtliche Korrektheit und da sind die Politiker, die haben das falsch gemacht und das richtig gemacht. Das ist ja hier nicht der Fall, sondern das ist ja wirklich nur eine fiktive Geschichte, die als Aufhänger funktioniert, um dann so ein bisschen Humor und eine Romanze noch irgendwie reinzubauen und so ein bisschen das Thema DDR und Deutschland so ein bisschen anspricht, aber halt nicht irgendwie kritisch total hinterfragt. Das ist nicht der Fall. Und von daher finde ich den Film echt gut, der ist unterhaltsam. Allerdings hätte ich mir mehr Humor gewünscht. Da wäre sicherlich noch mehr drin gewesen. Also die großen Lacher haben gefehlt. Also der größte Lacher war tatsächlich vom Publikum her die Stelle zum Schluss mit dem Observieren, mit wo dann der Regisseur Wolfgang Becker da mit dem Auto sitzt als Cameo. Da haben die Leute wirklich groß gelacht. Dazwischen hat man eine Weile auf den Lacher gewartet. Dann hast du wieder auch Handlungen, die quasi die Geschichte vorantreiben, wo es dann gar nichts zu lachen gibt. Von daher hätte ich mir hier mehr gewünscht. Ich habe bei mir zum Beispiel stehen, ich bin ja ein großer Fan von solchen subtilen Humorsachen wie zum Beispiel Burn After Reading oder Gringo oder Chain of Fools. Weiß nicht, ob du die alle kennst. Das sind alles so Geschichten, wo Handlungsstränge stattfinden, wo keiner weiß, was der andere macht, wo alle nur Quatsch machen. Am Ende geht alles schief und alle fragen sich, wie konnte das nur passieren? Und ich habe mir das gerne so ein bisschen bei dem gewünscht. So ein bisschen, erst so ein bisschen DDR, was die machen und dann stellst du plötzlich fest, dass der irgendwelchen Quark macht mit dieser Weiche und das alles gar nicht so war, wie sie wollen. Dann hast du ein paar DDR-Leute, Stasi-Leute, die da irgendwelchen Quatsch machen, obwohl sie denken, ja, die haben den übelsten Großverbrecher, in Wirklichkeit ist das alles nur Quark. Und das Ganze ziehst du dann quasi bis in die heutige neue Zeit, dann erzählst du auch solche Geschichten und versuchst das Ganze so ein bisschen humorvoll immer aus der Perspektive, dann aus der anderen Perspektive und versuchst irgendwie so einen Plot daraus zu machen, der so richtig humorvoll ist. Und das da ist so ein bisschen Potenzial, glaube ich, verloren gegangen, da wäre mehr möglich gewesen. Hätte man natürlich vielleicht auch andere Drehbuchautoren gebraucht oder Leute, die vielleicht ein bisschen mehr zum Thema Comedy drin sind. Das ist halt sowieso in Deutschland ein schwieriges Thema, Comedy. Aber von daher, aber die Sache, es ist trotzdem ein guter Film, weitaus besser als zum Beispiel jetzt Mirrorhaus Nummer 3 oder weit weg von Mädchen, Mädchen. Das ist kein schlechter Film, aber trotzdem muss ich immer sagen, Kino ist echt teuer geworden und wenn ich ins Kino gehe, dann will ich da wirklich einen richtigen Knüller haben und da reicht es dann leider Gottes doch nicht. Ich glaube, das hier ist trotzdem noch okay für Streamingdienste oder vielleicht, wenn es in der Mediathek ist oder irgendwo beim Öffentlich-Rechtlichen irgendwann im Abendprogramm läuft, ist das auch vollkommen ausreichend. Wer will, kann sich das gerne geben. Wer so ein bisschen, ich würde sagen, es wird ein intellektuelles Grundniveau vorausgesetzt, damit du den Film verstehst und genießen kannst. Wenn dir ein bisschen was zu dem Thema Geschichte fehlt, wirst du hier nicht unbedingt viel lernen oder viel verstehen. Von daher würde ich auch das Zielpublikum als ein bisschen älter anheften, würde ich sagen, so Ü40, vielleicht sogar Ü50 Zielpublikum für die Geschichte. Also alle, die so jünger sind als ich, ich bin jetzt 36, ich bin gerade noch so DDR geboren, ne? Für die ist das, glaube ich, nichts. Also Generation TikTok und sowas, glaube ich, die kommen ja nicht auf ihre Kosten. Von daher, ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Es ist kein schlechter Film, es ist kein übelst guter Film, aber ich würde ihn trotzdem als einen doch guten Film bezeichnen.
Also da hast du jetzt viel mit reingebracht. Ich versuche es ein bisschen kürzer zu halten, mein Fazit. Ich finde es eigentlich sehr gut. Also ich finde allgemein so die Wolfgang Becker-Dinger, wir haben ja schon gesagt, vorhin gut bei Lenin, die haben immer irgendwas. Und hier, finde ich, macht er auch seinen Figuren, macht er sehr viel. Die sind alle sympathisch, charmant, haben ihre kleinen Macken. Und dann hast du diesen Mix zwischen einer Rom-Com und dann ja doch so ein bisschen Medienkritik und Politikkritik ist ja auch drinne, weil die halt dann auch einfach irgendwas machen und beim Ende dann trotzdem wieder ändern. Also das ist alles so ganz leicht drinne, nicht zu überspitzt, was halt schade ist, weil das wäre dann, wo man alle sagen würde, das musst du gucken. Das ist halt bissig überspitzt, ist das halt nicht. Aber es ist halt immer so schön nonchalant, charmant. Man denkt sich, ja, ist nett, gucke ich mir an. Ist dann auch irgendwie so ein Film für alle, die Wahrheit eher so als optionales Ding nehmen und sagen, ja, kann man aber machen. Für alle, die jetzt irgendwie schon mal so eine Rede im Bundestag gehört haben, ja, die denken sich dann auch, ja, das ist genug Comedy für einen Tag, da muss ich den Film hier noch gucken. Und ja, ich würde ihn schon empfehlen, aber genau wie du es sagst, es ist dann doch, glaube ich, die Zuschauerschaft, die so Arthouse, ist ja kein Arthouse-Film, aber die halt in diesen Bereich der Filme reingehen, sich dann hinsetzen und sagen, ach ja, das weiß ich doch von damals noch. Das war ja so und so, ne? Mit dem Mauerfall. Gisela, weißt du noch, als wir Tee gemacht haben?
Genau so.
Und dann kam der Ronny schön rein mit seinen 100 D-Mark, ne? So eine Art.
Irgendwo noch ein schönes Glas Weinchen irgendwo, ja. So ein kleines Spartenkino, wo du noch schön Wein an der Theke bestellen kannst und nach noch schön intellektuelle Reden schwingen kannst. Oh, ja, es war ein guter Film, ne? Ich habe ja ein bisschen das und das gefühlt. Also, und intellektuell, und sagt, was sagst du dazu, Brigitte? Ja. Und so, genau.
Ich zitiere einen schlauen kleinen Junge, Hauptsache Eierlikörchen. So in die Richtung ging das, glaube ich. Mhm. Und den gibt's dann da auch immer. Wie gesagt, ich würde ihn dann schon eher empfehlen, für alle, die vielleicht auch mal ein bisschen mehr in den deutschen Film mal doch reinschnuppern wollen, ist das auf jeden Fall jetzt kein Film, vor dem man sich dann fürchten muss. Den kann man sich angucken, hat eine solide Zeit, ist jetzt aber auch kein Top-Ausreißer, wenn wir davon ausgehen, dass man jetzt nicht zweimal die Woche ins Kino geht und sich das dann auch finanziell dann so leisten kann, ist das ein Film, den kann man auch gut und gerne auslassen und dann wartet man, bis der im Streamer da ist, für einen ordentlichen Preis, der unter einer Monatsmiete ist, wie so ein Kinoeintritt mit Getränken ja schon fast sind.
Mhm.
Ja, apropos Monatsmiete, ihr könnt uns unterstützen, indem ihr in unseren Discord kommt. Nämlich dort könnt ihr natürlich uns auch mal erzählen, vielleicht habt ihr den Film dann auch schon gesehen, direkt nach dem Cast und sagt, hey, geiler Film, doch, habt ihr noch andere Tipps für deutsche, in Klammern, Komödien oder auch Dramen? Ja, kommt bei uns in den Discord rein, steht bei uns in den Shownotes drin, einfach draufgehen, in Discord joinen und da gibt's auch noch viele andere Themen. Wir reden auch über Comics, über viel auch über Schwachsinn, manchmal auch einfach nur, aber auch wirklich über weltbewegende Sachen. Und vergesst natürlich nicht, wir haben unsere eigene Homepage, tele-stammtisch.de. Da sind noch viele andere nette Stimmchen, ob männlich, weiblich oder auch tierisch. Alles ist am Start. Ja, da sind die neuesten Filme dabei, wie auch der, wenn er jetzt rauskommt, am 11.12. Vergesst das nicht, wenn ihr rein wollt. Ja, viel mehr habe ich heute gar nicht. Ich habe keinen großen Werbe, möchte einer meine Schlüpfer kaufen? Weiß nicht. Ich habe jetzt gelernt, da kann man Geld machen. Aber ansonsten würde ich einfach jetzt sagen, ich mach's wie der Dünnschiss an der Porzellanscheibe der Toilette. Ich fließe ganz langsam, aber smooth den Abfluss runter.
Uff, hartes Outro wie ein hartes Intro, also harter als mein Stuhlgang. Krass. Ja, übrigens, mit dem Discord. Wir machen noch bis 21.12. eine Umfrage, weil wir mal unsere Top 10 des Jahres quasi machen. Das heißt, redaktionsintern, aber auch für die Community könnt ihr euch beteiligen. Im Discord findet ihr da was bei Ankündigungen und Neuigkeiten, findet ihr da was vom guten Manuel. Haben wir ein Google-Dokument, da könnt ihr reinschreiben, was eure Top 10 war. Und da machen wir dann ein Special. Wir machen ein Special dazu, quasi, was die besten Filme des Jahres waren. Ansonsten, ich möchte kurz zum Release noch was sagen. Ich verstehe nicht, warum der am 11.12. rauskommt. Ich meine, wir hatten dieses Jahr 35 Jahre Deutsche Einheit. Da gibt es sogar eine Sondermünze. Ja, auf der 2-Euro-Münze. Wir sind ein Volk. Ne, gibt es eine tolle Sondermünze. Wieso packt man das nicht irgendwie auf den Jahrestag vom 3. Oktober in die Woche danach? Oder packt es zumindest in die Woche nach dem 9. November, quasi, wo Mauerfall war? Wieso der 11.12. zu Weihnachten?
Willst du es wissen?
Das Release verstehe ich nicht.
Also, ja, euch alle, die etwas intelligenter machen. Also manchmal sage ich auch wirklich intelligente Sachen. Also ich habe jetzt bei der Vorrecherche, das wusste ich jetzt vorher natürlich auch nicht, gelesen, in mich im Pressheft steht es, glaube ich, drin, dass der 11.12. ist der Todestag anscheinend von dem Herrn Becker.
Ach, von dem Regisseur.
Und darum haben sie es ein Jahr, also stand nur ein Jahr nach seinem Tod, kommt jetzt der Film dann noch raus. Gehe ich davon aus, wir gehen mal, Presseheft ist auch mal nicht 100% richtig, aber ich gehe mal davon aus, bei solchen Sachen gucken sie doch mal öfter hin und darum ist es halt jetzt so in diese Weihnachtszeit. Ich finde halt auch, das ist kein Film, der in die Weihnachtszeit passt so richtig, aber
gut, so viel dazu. Aber danke für die Info, sehr gut, das macht natürlich, es ergibt einen Sinn, definitiv. Gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, machen wir das zum Schluss, ich muss mal auf Toilette, ne? In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, ich wünsche euch alles Gute. Macht's gut. Danke, lieber Zero.
Bitte vergesst nicht, euch den Hintern abzuwischen und die Hände nachzuwaschen.